Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Kann ein inhaftierter katalanischer Separatistenführer sein Mandat als EU-Abgeordneter antreten? Darüber entscheidet heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Fast 2 Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten beginnt heute der Prozess. Und in unserer Reihe über Finnland schauen wir am Ende der Sendung auf Helsinki, das sich besonders gut als internationaler Vermittlungsort eignet. Der katalanische Politiker Oriol Junqueras ist Vorsitzender der separatistischen Linkspartei Esquerra Republicana de Catalunya und wurde bei den Europawahlen im Mai als Europaabgeordneter gewählt. Anstatt im EU-Parlament sitzt er jedoch im Gefängnis. Junqueras ist einer der Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und wurde im Oktober unter anderem wegen Aufruhrs zu 13 Jahren Haft verurteilt. Nun soll heute der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob Junqueras sein Mandat als EU-Abgeordneter dennoch antreten darf. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Marc Dugge in Madrid. Herr Dugge, mit welcher Begründung klagt denn Oriol Junqueras und was erhofft er sich davon?
Also in Spanien ist es ja so, dass ein gewählter Abgeordneter einen Eid auf die Verfassung leisten muss, persönlich bei der Wahlkommission, und das gilt auch für die Europawahlen. Erst dann kann der Kandidat sein Mandat antreten und ab da gilt dann auch die politische Immunität. Im Fall von Junqueras war es so, dass der oberste spanische Gerichtshof es nicht zulassen wollte, dass Junqueras aus dem Gefängnis kommt, als im Juni war das gewesen, um diese Prozedur in Person mitzumachen. Die Richter befürchteten, dass dem laufenden Verfahren gegen Junqueras dadurch irreversibel geschadet werden könnte, da Junqueras dann zum Beispiel auch zur konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments hätte reisen müssen. Die Richter hatten also die Befürchtung, dass ihnen dann nicht mehr ordentlich der Prozess gemacht werden kann. Dagegen hatte Junqueras dann Berufung eingelegt und das spanische Gericht hat sich dann an den Europäischen Gerichtshof gewandt, mit der Bitte zu klären, ab wann ein gewählter Abgeordneter politische Immunität genießt.
Nun wird das Urteil des EuGH ja voraussichtlich erst im Laufe des Vormittags fallen. Gibt es trotzdem schon eine Erwartung, wie diese Entscheidung ausfallen könnte?
Also meistens halten sich die Richter an die Empfehlungen des Rechtsgutachters des Europäischen Gerichtshofs und der hatte Ende November schon gesagt, die Immunität beginnt schon in dem Moment, in dem bekannt wird, dass ein Abgeordneter einen Sitz errungen hat. Das wäre dann ein Sieg für Junqueras. Der Rechtsgutachter hat außerdem gesagt, dass das EU-Parlament dann das letzte Wort haben sollte, ob Junqueras dann auch tatsächlich im Parlament sitzen kann oder nicht. Spanien würde dann wahrscheinlich darauf drängen, dass das nicht passiert. Aber natürlich sind wir gespannt, wie jetzt die Rechtsprechung heute aussieht.
Das heißt, es ist zu erwarten, dass das Europäische Parlament sich dann wie positioniert dazu?
Also es ist zu erwarten, dass das Europäische Parlament wahrscheinlich dann der spanischen Linie folgt, die das unbedingt verhindern will, dass Junqueras seinen Sitz antritt. Junqueras ist ja von einem Gericht verurteilt worden. Er sitzt zu 13 Jahren Haft im Gefängnis und von spanischer Seite aus betont man, dass es ausgesprochen seltsam wäre, wenn jetzt also ein Junqueras wieder aus dem Gefängnis kommen würde, um sich ins Europaparlament setzen zu können, wenn also dieser Gerichtsprozess keinerlei Bedeutung haben würde. So legt das auch der Europäische Gerichtshof oder der Rechtsgutachter nicht nahe. Er sagt, es gibt da noch viel Verhandlungsbedarf und viel Gesprächsbedarf danach. Er möchte einfach nur feststellen, ab welchem Moment gilt diese Immunität, um das einmal festgestellt zu haben. So hat es ja das spanische Gericht auch gewünscht.
Und welche Bedeutung hat nun dieses Urteil des EuGH für die spanische Innenpolitik und für die Gesellschaft auch in Spanien?
Also für die spanische Justiz wäre es wahrscheinlich erstmal eine Art von Niederlage. Sie hat ja sichtlich versucht, keine Zweifel daran zu lassen, dass der Prozess sauber und strukturiert hier über die Bühne geht in Madrid. So eine Rüge aus Luxemburg wäre wahrscheinlich ein ziemlicher Dämpfer. Es wirft natürlich noch einmal die Frage auf, wie geht man eigentlich mit diesem Thema um, mit dieser juristischen Aufarbeitung des Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober 2017, die ist durchaus auch in Spanien umstritten. Die hohen Haftstrafen, die die katalanischen Separatisten derzeit verbüßen, allen voran eben Oriol Junqueras mit 13 Jahren. Wenngleich man sagen muss, dass viele Spanier durchaus eine harte Linie der Justiz befürworten.
Oriol Junqueras ist ja auch der ehemalige Vize von Carles Puigdemont. Der Ex-Regierungschef Kataloniens ist bislang einer Verhaftung entgangen, weil er sich in Belgien aufhält. Inwiefern könnte nun das EuGH-Urteil zum Fall Junqueras auch Auswirkungen auf Puigdemont haben?
Es könnte ziemliche Auswirkungen auf ihn haben, denn auch er hat sich ja erfolgreich um einen Sitz im Europaparlament bemüht, ist auch gewählt worden. Auch er konnte nicht persönlich in Madrid erscheinen, um den Eid auf die Verfassung zu leisten. Bei ihm allerdings aus anderen Gründen, denn gegen ihn gibt es ja einen Haftbefehl in Spanien. Das heißt, in dem Moment, in dem er spanischen Boden betritt, riskiert er, verhaftet zu werden. Deswegen konnte er das nicht tun. Insofern, wenn er jetzt die Immunität zugesprochen bekäme, könnte er sicherlich gute Argumente dafür haben, dass einerseits der europäische Haftbefehl fallen gelassen wird, der noch gegen ihn besteht, und andererseits er tatsächlich dann auch nach Spanien kommen könnte, um hier sozusagen formal zum Europaabgeordneten zu werden.
Schauen wir zum Abschluss noch kurz auf gestern Abend. Da fand ein Fußballspiel statt zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Und im Vorfeld wurden schon Proteste für die Unabhängigkeit Kataloniens angekündigt. Welche Dimensionen hatten die Demonstrationen dann letztlich?
Also sie waren geringer als erwartet. Das haben die Organisatoren auch zugegeben. Tsunami Demokratik heißt ja die Organisation, die das Ganze veranstaltet hat. Nichtsdestotrotz, die Demonstrationen verliefen für eine geraume Zeit friedlich, aber nach dem Spiel brannten dann wieder Müllcontainer in Barcelona oder Straßenbarrikaden. Es flogen wieder Steine und Flaschen. Die Polizei antwortete mit Gummigeschossen. Es gab einige Dutzende Verletzte. Die Rede ist von 46 Leichtverletzten und auch 9 Festnahmen. Man muss sagen, dass es Proteste waren oder Ausschreitungen waren, die dem, was wir im Oktober in Katalonien gesehen haben, durchaus nachstehen. Also sie waren nicht so groß, wie wir das schon vor einigen Wochen erlebt haben. Nichtsdestotrotz, der Symbolgehalt dieser Bilder ist natürlich kräftig.
Sagt unser Korrespondent Marc Dugge in Madrid. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute darüber, ob ein katalanischer Separatistenführer trotz Haftstrafe sein Mandat im Europaparlament antreten darf. Mindestens 49 Journalisten und Medienschaffende wurden seit Jahresbeginn weltweit wegen ihrer Arbeit getötet. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der Organisation Reporter ohne Grenzen hervor. Dass Journalistinnen und Journalisten auch in Europa zum Teil gefährlich leben, zeigten zuletzt vor allem 2 prominente Fälle. Daphne Caruana Galizia, die auf Malta durch eine Autobombe getötet wurde. Und der Fall des slowakischen Journalisten Jan Kuciak, der zusammen mit seiner Verlobten Martina Kuschnirova vor fast 2 Jahren erschossen wurde. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen Politik, korrupten Geschäftsleuten und der organisierten Kriminalität recherchiert. Seine Ermordung hatte Politik und Gesellschaft in der Slowakei nachhaltig erschüttert. Heute beginnt der Prozess. Peter Lange fasst die Ereignisse seit 2018 zusammen.
Der Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova gehört zu jener Art von Ereignissen, bei denen sich die Zeitgenossen immer genau erinnern, wie sie davon erfahren haben. Es war nach einem schönen Wochenende, weiß Michal Vaschetka noch, ein Soziologieprofessor in Bratislava. Gegen 9 Uhr gab es eine Breaking News in mehreren Fernsehsendern. Das junge Paar ist, wie die Ermittler später rekonstruieren, 5 Tage zuvor in seinem Haus in Velká Mača erschossen worden, am 21. Februar 2018. Eine Hinrichtung nach Art der Mafia. Deshalb ist der erste Gedanke, dass das Verbrechen mit den Recherchen des jungen Journalisten zu tun hat. Von nun an gehen Freitag für Freitag im ganzen Land mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Sie verlangen Aufklärung, sie demonstrieren für eine anständige Slowakei, sie fordern politische Konsequenzen, die Regierung soll zurücktreten. Der öffentliche Druck bringt die Drei-Parteien-Koalition von Ministerpräsident Robert Fico ins Wanken. Am 12. März tritt Robert Kalinjak zurück, der skandalerprobte Innenminister und enge Vertraute des Regierungschefs. Aber das reicht nicht mehr. Drei Tage später erklärt auch Fico seinen Rücktritt, um die Koalition zu retten. Es besteht die begründete Befürchtung, dass Neuwahlen in der derzeitigen emotionsgeladenen Stimmung so gut wie sicher von Chaos und Unruhen begleitet würden. Deshalb habe ich heute zusammen mit den Koalitionspartnern, dem Präsidenten, zur Lösung der politischen Krise meinen Rücktritt als Ministerpräsident angeboten. Sein Nachfolger wird Peter Pellegrini, eine etwas smartere Version von Fico. Der bleibt aber Chef der größten Regierungspartei, der sozialdemokratischen SMER. Die politische Schockwelle ebbt danach ab. Aber die Spätfolgen zeigen sich bei der Präsidentschaftswahl Ende März dieses Jahres. Im zweiten Wahlgang setzt sich Susanna Čaputová durch, eine politisch unbelastete und bis vor kurzem weitgehend unbekannte Rechtsanwältin. Vielleicht hatten wir gedacht, Gerechtigkeit und Fairness in der Politik sind nur ein intellektuelles Thema. Wir sehen aber, es ist die Sehnsucht vieler Menschen in unserer Gesellschaft. Weil Jan Kuciak zuletzt über Aktivitäten der italienischen Mafia in der Ostslowakei geschrieben hatte und über ihre Verbindungen bis in die Nähe von Fico, zielen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwalt zuerst in diese Richtung. Das erweist sich aber als Sackgasse. Den ganzen Sommer über ist von den Ermittlungen nichts mehr zu hören. Dann aber werden am 27. September bei einer groß angelegten Polizeiaktion 4 Personen festgenommen. Gegen sie wird 4 Tage später Haftbefehl erlassen. Nach meiner Meinung sind die Beweise, die wir haben, sehr stark, sagt Generalstaatsanwalt Jaromír Čižnár. Aber wir sind noch in der Phase der Beschuldigung, deshalb wäre übertriebener Optimismus unangebracht. Tatverdächtig sind ein ehemaliger Polizist und sein Cousin, ein früherer Soldat. Eine Frau soll die beiden bezahlt haben und ein anderer Mann soll sich als Vermittler betätigt haben. Was den Auftraggeber angeht, deutet immer mehr auf den Geschäftsmann Marian Kotschner hin, der bereits wegen eines Wirtschaftsdelikts mehrere Monate in U-Haft sitzt. Im Oktober dieses Jahres ist offiziell Anklage gegen ihn und 3 Mitbeschuldigte erhoben worden. Der mutmaßliche Vermittler hat sich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt, sein Verfahren wurde abgetrennt.
Peter Lange mit einem Rückblick zu den Entwicklungen seit dem Mord am Journalisten Kuciak und seiner Verlobten. Heute wird der Fall in der Slowakei erstmals öffentlich vor einem Gericht verhandelt. Die finnische Hauptstadt Helsinki ist schon lange ein beliebter Ort für internationale Gipfel. In den 70er Jahren fanden hier Treffen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, statt. Während des gesamten Kalten Krieges blieb Finnland ein neutraler Staat mit einer 1000 Kilometer langen Grenze zur damaligen Sowjetunion. Finnland ist Profi im Vermitteln zwischen den ganz Großen. Das liegt unter anderem an der effizienten Organisation und an der Zurückhaltung der Gastgeber. Aber auch die sogenannte Saunadiplomatie hilft beim Vermitteln, wie Jenny Roth berichtet.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin wollen künftig enger zusammenarbeiten.
Das Sommer 2018. Das erste offizielle Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin. In Helsinki wollen sie über Abrüstung sprechen und über den Syrien-Konflikt. Die Stadt ist nicht zufällig oder nur aus pragmatischen Gründen gewählt. Als Bühne für große Auftritte hat Helsinki Tradition, besonders als Vermittlungsort von Ost und West. 1990 trafen sich US-Präsident George Bush Senior und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow unter dem Eindruck des Kuwait-Konflikts. 1997 ging es zwischen den Amtsnachfolgern Bill Clinton und Boris Jelzin um eine mögliche Osterweiterung der NATO. Das erste große Treffen fand aber schon Jahrzehnte vorher statt.
Ja, ja.
Der Historiker Seppo Hentila steht vor der Finlandia-Halle im Zentrum von Helsinki. Ein langgestreckter weißer Marmorbau, vom Nationalarchitekten Alvar Aalto geplant und gebaut.
Und war fertig, wenn diese Konferenz im August 1975 geöffnet wurde. Kommen wir hier rein.
Ja. Auf der Rückseite der Halle Wasser, die Töle-Bucht, ein tränenförmiger Ausläufer der Ostsee. Jogger und Radfahrer sind unterwegs.
Damals waren viele Helsinki böse, weil die schönen Sandgänge hier im Park asphaltiert wurden, weil die Amerikaner es verlangt haben, weil sie mit ihren Jeeps besser fahren konnten. Diese Gegend war voll von, hinter jedem Busch versteckte sich ein Sicherheitsagent.
Die KSZE, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit, war das Ereignis. Die erste multilaterale Ost-West-Konferenz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Botschafter Joel Pekul.
Die sowjetischen Nachbarn drängten darauf, dass Finnland als erster nicht-kommunistischer Staat die DDR anerkannte. Finnland lud zu dieser Entscheidung den übrigen Westen mit an den Tisch und schaffte es, die USA, Kanada und alle europäischen Länder, außer Albanien, zu den Gipfeltreffen zu bewegen. Bis dahin hatten die Westmächte sich verweigert, aus Angst, solche Gespräche könnten die deutsche Teilung zementieren. Aber Anfang der 70er Jahre war die Zeit reif, erläutert Tuomas Forsberg, der das historische Nationalarchiv in Helsinki leitet.
Finnland wollte eine Brücke zwischen Ost und West bilden. Helsinki war ein Knotenpunkt zwischen Ost und West, nicht nur für Spione. Im Kalten Krieg gab es in Helsinki ein aktives diplomatisches Leben.
Bei der KSZE saßen die Vertreter beider Deutschlands nebeneinander wie Vertreter eines einzigen Staates. Für DDR-Chef Erich Honecker war die Konferenz ein voller Erfolg, ebenso wie für Finnland. Die Anerkennung als neutraler Staat. Die Einigung war ein Tauschgeschäft von West- und Ostinteressen, bei dem sich alle als Gewinner geben konnten. In der Folgezeit versuchte die Sowjetunion, ihren Einfluss auf Finnland auszuweiten. Aber sie stieß auf einen harten, zielstrebigen Präsidenten Urho Kekkonen.
Ja jännityksen asteittainen lieventyminen edistyy vakaasti.
Kekkonenhan on semmoinen, tietysti se Urho Kekkonen semmoinen.
Kekkonen hatte eine starke Persönlichkeit und die war entscheidend. Er war so wendig, er konnte sich genauso gut bei einem Ausflug in den Wald mit den Sowjets betrinken, wie bei einem Empfang im Westen eine gute Figur machen.
Die Historikerin Anu Heiskanen macht deutlich, dass die Worte Kekkonen und Präsident in ihrem Land lange gleichbedeutend waren. 25 Jahre regierte Kekkonen Finnland. Und ohne ihn wäre die Vermittlertradition vielleicht gar nicht entstanden, glaubt Heiskanen. Und vielleicht auch nicht, wenn Kekkonen nicht so hitzefest gewesen wäre. Er galt als König der Saunadiplomatie. Regelmäßig saunierte er seine Gesprächspartner in Grund und Boden, erzählt Seppo Pukkila, der frühere Leiter des Saunaclubs in Helsinki, einem beliebten Diplomatentreff.
Ob der Russe sagt, nein, 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 dann der Kekkonen wirft Wasser mehr und mehr und mehr. Und der Heiz war so ungefähr 110, 120. Und die Russe sagt, ja, da, okay, wir machen so. So, finnische Kultur und finnische politische Bescheidungen wird im Sauna gemacht.
1960 traf es Sowjetführer Nikita Khrushchev, der mit einem Nein zum Beitritt Finnlands in die Europäische Freihandelsassoziation nach Helsinki gereist war. Als Kekkonen Khrushchev im Morgengrauen aus seinem Schwitzkasten entließ, hatte er, den Erzählungen nach, dessen Ja. Jedenfalls, Finnland schaffte es, sich im Kalten Krieg als neutrales Land zwischen Ost und West die Unabhängigkeit zu bewahren. Der Preis? Ein gewisser Einfluss der Sowjetunion. Der Westen erfand dafür alarmiert den Begriff Finnlandisierung. Aber Finnland konnte mit dieser Koexistenz seine Demokratie, sein Mehrparteiensystem und eine freie Wirtschaft erhalten.
Finnland fuhr ja zweigleisig, streckte die Fühler nach Ost und West aus. Notgedrungen auch als kleines Vermittlerland zwischen Riesen. Man nannte es auch Kekkoslowakei. Finnland nutzte das geschickt aus, auch wirtschaftlich, das Ostgeschäft.
Heute kann von solchen Verhältnissen zu Moskau keine Rede mehr sein. Finnland ist fest in der EU verankert und kooperiert mit der NATO. Bewahrt hat sich das kleine Land aber seine Mittlerrolle, hebt Tuomas Forsberg vom Nationalarchiv hervor.
Es ist ja schwer, wenn zwei Großmächte sich bei einer dritten Großmacht treffen. Da hat Finnland einen Vorteil. Außerdem versucht der finnische Präsident zum Beispiel bei der Begegnung mit Trump nicht, dagegen zu halten. Er hat ein viel kleineres Ego.
Jenny Roth über Helsinki als Vermittlungsort für schwierige internationale Verhandlungen. Morgen setzen wir die Reihe über Finnland fort mit einer Reportage über die politische Kommunikationskultur. Das war die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Tag für Tag und meiner Kollegin Monika Dittrich. Ein Thema dort ist der Streitfall Sterbefasten. Ich bin Katharina Peetz und bedanke mich fürs Zuhören.